Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Bemerken wir verschiedene Dinge. Ja, sowas auch, aber das meine ich nicht. Sondern auf unserem Lebensweg begegnen uns Ereignisse. Erfolg zum Beispiel. Oder die Liebe. Leider auch zerbrochene Liebe. Manches, was uns begegnet, verdient den Begriff Konflikt. Manches muss man auch persönliche Schuld nennen. Es begegnet uns das Leben selbst. Leider aber auch der Tod. Es gilt, Hürden zu überwinden und Niederlagen einzustecken. Die Frage ist, ob wir unseren Lebensweg so dahin rennen oder ob wir innehalten und aus unseren Erfahrungen lernen. Und dann wird das Leben zur Lebensschule. Dieses Innehalten und Lernen symbolisiert bei uns die Bank. Anhalten, hinsetzen und reflektieren über das, was ich erlebe. Mit Gott über das Erlebte reden und darauf hören, ob er uns etwas durch diese Ereignisse zu sagen hat. Und ganz wichtig, mit anderen darüber reden. Manchmal helfen sie uns, keine falschen Schlüsse zu ziehen aus unseren Erfahrungen. Und nur ganz selten wird sie das, was wir erleben, umhauen. Also, beim Lebensmuster des Weges geht es darum, aus Erfahrung zu lernen. Ganz wichtig, aus reflektierter Erfahrung zu lernen. Und dann stehen wir auf und manchmal schlagen wir dann einen neuen Weg ein. Gehen als veränderte Menschen weiter. Lernen durch die Lebensschule. Der Weg.
Ich denke, man erkennt eine leichte evolutionäre Aufwärtsentwicklung in der Qualität dieser Schnipselfilme, auch wenn da nach oben noch viel Luft ist. Wer letzten Sonntag gefehlt hat, weiß nicht unbedingt, in welcher Reihe wir befinden oder beziehungsweise was diese Reihe soll. Es geht um 9 Wachstumsprinzipien. Wir stellen jetzt aber nur 3 vor in einer Reihe und dann im Juli nochmal 3 und dann im November nochmal 3. Aber 9 Wachstumsprinzipien persönlicher, aber auch spiritueller, geistlicher Art. Das Ziel ist, ein Mensch zu werden, der immer mehr in das Bild Christi hineinwächst. Immer mehr lernt, den Lebensstil Jesu zu leben, sich von ihm prägen zu lassen. So, das Wachstumsprinzip des Lebensmusters Weg ist sehr simpel. Vielleicht übersehen wir es deshalb auch oft und sind gar nicht mal so gut da drin, diesem Prinzip zu folgen in unserem Leben. Es ist das Prinzip, dass wir von nichts so sehr geprägt werden wie eben vom Leben selbst. Jeder Tag ist eine Aneinanderreihung von Ereignissen, die uns begegnen oder für die wir nicht selten auch selbstverantwortlich sind, dass sie überhaupt passieren. Das Prinzip lautet, dass wir vom Leben lernen können, sollten. Man sagt das ja so im Volksmund, der Erfahrung sei der beste Lehrmeister. Ich denke, das ist nur bedingt wahr, aber es beschreibt schon ungefähr, was ich meine oder was dieser Weg meint. Manchmal sind Leute ja erfahren, und wenn wir das über Leute sagen, dass sie erfahrene Leute sind, dann meinen wir ja was Gutes über sie zu sagen, ne? Was Positives. Also erfahren werden, reif, weise, das ist schon ein Ziel. So, jetzt geht's Bei diesem Lebensmuster allerdings mehr als nur um aus Erfahrung lernen. Es geht hier eigentlich darum, von Gott zu lernen oder genauer gesagt von Jesus Christus zu lernen. Die Frage ist also, lehrt mich Gott etwas durch diese täglichen Erfahrungen, die ich mache oder auch durch diese ganz großen Hoch- und Tiefpunkte in meinem Leben, die ich mache? Lehrt Gott mich, redet Gott durch diese Dinge zu mir? Ich meine ja, aber bevor ich auf diesen Punkt jetzt einsteige, will ich eine Sache noch sagen, die ich nicht meine, wenn ich das sage, dass Gott durch diese Dinge zu uns redet. Ich meine damit nicht, dass wir diese Erfahrungen deshalb machen, weil Gott uns etwas sagen will. Ich meine nicht, dass Gott etwas Gutes oder Schlechtes geschehen lässt, um uns eine gewisse Message rüberzubringen oder gar um eine Lektion in der Lebensschule zu erteilen. Ich glaube schon, dass das auch der Fall sein kann. Aber heute rede ich nicht von diesem Fall. Ich rede davon, dass Dinge passieren, einfach weil sie eben passieren, aber dass Gott sie nutzt, um uns in diesen Dingen etwas beizubringen, dass er etwas zu diesen Dingen zu sagen hat. Das Erste, was ich mache, ist einfach mal ganz kurz so schlaglichtartig aus dem Leben Jesu euch ein paar Beispiele dafür zu geben. Denn Jesus war für seine Jünger tatsächlich ein Lehrer. Er zog mit diesen 12 jungen Freunden da durchs Leben und das war wirklich so eine klassische Lebensschule. Deswegen haben wir auch den Untertitel zum Lebensmuster der Weg, die Lebensschule genannt. Jesus der Lehrer, die Jünger, ja, es sind eben die Jünger, was nichts anderes heißt als Schüler, und er lehrt sie Dinge, indem sie Dinge erleben. Also, sie kommen in einen Sturm. Dumme Sache, Jesus verpennt den Sturm fast, lässt sich dann aber wecken, bringt durch ein Wort den Sturm zum Schweigen. Was ist das für eine Aktion da, für eine Situation? Ist das eine Lebensrettungsaktion gewesen? Vielleicht. Ich würde eher sagen, es ist vor allen Dingen eine Unterrichtseinheit in Sachen Lebensschule. Jesus stellt ihnen nämlich dann die Frage, und ich kann mir vorstellen, diese Frage müsste ihnen jedes Mal in ihrem weiteren Leben, wenn sie in eine gefährliche Situation kamen, wenn sie Angst bekamen, wieder aufgetaucht sein, diese Frage, warum habt ihr Angst? Habt ihr immer noch kein Vertrauen? Und die Jungs lernen, man kann auch in heftigen Stürmen ruhig schlafen, wenn man Gott vertraut. Jesus hat das vorgemacht. Man kann das. Oder andere Situationen. Diese Typen tragen ihre typischen Männer, wer ist der beste, Rivalitätsspiele in der Gruppe aus. Sie streiten sich darum, wer hier ganz oben ist. Also, ein selbstverursachtes Ereignis diesmal. Jesus nutzt diesen Streit als Gelegenheit und bringt ihnen etwas bei über Leiterschaft. Er bringt ihnen etwas darüber bei, was die wirklich großen Menschen in dieser Welt sind. Was diese Menschen ausmacht, das Dienen nämlich. Und dann sind da Kinder in der Nähe und er ruft eins herbei und stellt es in die Mitte und sagt, schaut euch dieses Kind an, Jungs. Ihr müsst werden wie Kinder. Seid ihr bereit, klein und unbedeutend wie Kinder zu sein? Dann gehört ihr zu den Größten. Also etwas passiert. Jesus verknüpft Erfahrung mit Lehre. Das Leben als Schule. Ein steinreicher Yuppie erkundigt sich bei Jesus, auf was es im Leben wirklich ankommt. Und Jesus sagt ihm, ich sage jetzt mit meinen Worten, ne? Also wenn du mich fragst, was du tun solltest, verkauf alles, was du hast, verteil das unter Leute, die es dringend brauchen, und dann komm mit mir. Er sah etwas in diesem Kerl, was ihn veranlasste, den hätte ich gern dabei. Der Typ geht weg, er wollte nochmal drüber nachdenken, sagt er. Es steht da so nicht, ne? Aber so stelle ich mir das vor. Er ist jedenfalls nie wiedergekommen. Und dann wendet sich Jesus wieder seinen Schülern zu und bringt ihnen was bei über Reichtum und wie Reichtum Menschen festhält und sie manchmal daran hindert, eine wirklich gute Entscheidung zu treffen. Noch, wie viel habe ich noch? 2, 3 Situationen. Eine ist die, sie lümmeln im Tempel rum, beobachten Leute und da sind betuchte Menschen, die irgendwie finanzielle Spenden in irgendeinen Opferkasten oder ich weiß nicht genau, wie ich mir das vorstellen sollte, da irgendwo reinwerfen oder hinlegen. Und eine alte Witwe legt lächerlich wenig Geld dazu. Kleine Szene, Jesus tippt seine Jünger an und sagt, die Frau da drüben, ja, die alte da, die hat viel mehr gegeben als die anderen Großgrundbesitzer. Er bringt ihnen etwas bei darüber, was echte Opferbereitschaft ist, was echte Hingabe ist. Bringt ihnen etwas bei darüber, dass, was Gott wertschätzt und dass das nicht selten das ist, wo jemand etwas gibt, obwohl er fast nichts mehr hat. Und nicht das, was wir wertschätzen würden, wo jemand etwas gibt, was sehr, sehr viel ist, aber was eigentlich der Person nicht so viel wehtut. Lebensschule. Jesus hat seine Jünger dann auch mal alleine losgeschickt, das heißt immer zu zweit. Und hat gesagt, macht die Erfahrung jetzt mal ohne mich. Redet mal ohne mich vom Reich Gottes. Macht das mal selber. Helft den Menschen mal, ohne dass ich dabei bin. Betet mal für Leute und erlebt Wunder, ohne dass ich für sie bete. Und die kommen total verändert zurück. Lebensschule. Selbsterfahrung. Manchmal hat Jesus diese Erfahrung auch inszeniert. Also dieses berühmteste inszenierte Ereignis ist das letzte Abendessen. Und wir haben das bis heute in Erinnerung. Das Abendmahl. Und er bringt ihnen etwas dabei bei. So. Also er benutzt oft die Gelegenheit, die ihm gerade über den Weg läuft. Und nicht selten sind es Menschen, in denen er irgendwie Juwelen sieht, wertvolle Menschen, Möglichkeiten, etwas zu lernen an diesen Menschen, wo andere nur den ordinären Soldaten sehen oder die alte Frau oder die nervige Frau einmal oder das spielende Kind oder wie immer. So. Jesus geht also mit diesen 12 durchs Leben und lehrt sie mitten im Alltag. Die Frage ist natürlich, ist das heute noch so? Macht er das mit uns? Also wenn es Sinn macht, dass man heute sagt, ich folge Jesus nach, und wenn das nicht nur so ideell gemeint ist, ich folge seinen Werten oder so, sondern wenn man damit meint, Gott ist real und er ist heute noch der gleiche Menschenförderer, dann müsste das Sinn machen. Dann müsste er das heute noch tun. Ich glaube nicht, dass Gott seine bevorzugte didaktische Methode verändert hat. Und die ist, er redet gern mit uns über das Leben. Und er wünscht, dass wir aus unseren Erfahrungen lernen und reifen. Also, mit dem Lebensmuster verbindet sich, also mit dem Lebensmuster der Weg, verbindet sich die Aufgabe, das Leben tatsächlich erstmal bewusst, aufmerksam, intensiv zu erleben. Und das, was wir erleben, zu reflektieren und darin, wenn möglich, Gottes Reden zu hören, um von ihm zu lernen und sich davon verändern zu lassen. So, jetzt steigen wir ein bisschen tiefer ein. Ich hänge das Ganze so, dass ihr es euch vielleicht leichter merken könnt, an einem einzigen Vers des Markus-Evangeliums auf. Dieser Satz schreibt perfekt, worum es beim Weg geht, auch wenn ihr das zum ersten Lesen nicht bemerken werdet. Das ist Markus 1, Vers 15. Da steht, die Zeit ist erfüllt. Das sind übrigens Worte Jesu, ne? Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nah, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Klingt jetzt erstmal noch nicht so nach Weg und Lebensschule und so. Aber hier stecken drei Worte drin, die beschreiben es perfekt. Das ist die Zeit, das Wörtchen umkehren und das Wörtchen glauben. Wenn ich euch gleich die griechischen Wörter sage, die dahinter stecken, und die euch vor Augen halte, dann werdet ihr verstehen, was das mit Weg zu tun hat. Man kann sagen, dieser Vers fasst zusammen, was Jesus den Menschen beibringen wollte. Also Markus sagt das im Rückblick so, wenn man das, was Jesus lehrte, so zusammenfasst, dann ist es eigentlich das. Er sagte, die Zeit ist erfüllt, kehrt um, glaubt. Im Grunde ist das, was Gott uns durch diesen Weg, durch dieses Lebensmuster des Weges sagen will. Die Zeit ist erfüllt, kehrt um, glaubt. Machen wir es der Reihe nach. Die Zeit ist erfüllt. Also, in dem Satz Jesu meint es natürlich jetzt erstmal seine Zeit. Ne? Was er meinte ist, jetzt geschieht, worauf ihr wartet. Jetzt ist es Zeit, jetzt geht es los. Ich mache jetzt nicht so viele Worte drumherum, was das für eine Zeit war, in die er da reinsprach. Kurz gesagt, ein Volk wartet darauf, dass ein politischer Befreier auftaucht, ein göttlicher Retter. Und ein Volk wartet auf die Aufrichtung eines neuen Reiches, was implizierte, und das Reich der Römer beendet dann. Also jedenfalls in unserem Land geht das zu Ende. So, und jetzt predigt Jesus jetzt. Ja, jetzt ist die Zeit reif. Jetzt geschieht's. Und worauf es mir ankommt, er nutzt hier das Wörtchen Kairos für Zeit. Kairos. Kairos ist der Zeitpunkt, an dem etwas getan werden muss. Kairos ist so dieser Jetzt-oder-Nie-Zeitpunkt. Die günstige Gelegenheit, die Chance. Der Moment sozusagen, wo sich der Lehrer zur Tafel dreht und dir den Rücken zudreht, der Moment, wo du die Papierkügelchen und das Blasrohr zum Einsatz bringst. Und wenn er sich wieder umdreht, ist der Kairos vorbei. So, das ist Kairos. In der griechischen Mythologie ist Kairos ein Gott. So sah er aus. Ein junger Mann, Flügel an den Füßen, oft auf Zehenspitzen rennend dargestellt, also leise, jemand, der rasch vorbei ist. So, und die Frisur ist das, worauf es ankommt. Kann man Fola Hiku nennen. Vorne lang, hinten kurz. Vorne diese tolle, hinten Glatze. Und das bedeutete, den Kairos, den kannst du an den Haaren packen und ihn festhalten, wenn er auf dich zukommt. Aber wenn er mal vorbei ist, kriegst du den nicht mehr festgehalten. Deswegen sagen wir heute, die Gelegenheit beim Schopf packen. Kairos ist der Moment der Gelegenheit, der Moment der Entscheidung, jetzt oder nie. Deswegen sagt man in der Psychologie Kairophobie für die Entscheidungsangst. So, und Jesus sagt, der Kairos des Reiches Gottes ist jetzt. Jetzt beginnt es, jetzt. So, und jetzt übertragen auf uns dieses Jetzt, dieses Kairos, diesen Kairos gibt es in unserem Leben. Und ich würde sogar behaupten, den gibt es oft. Vielleicht gibt es den mehrmals am Tag. Jedenfalls mit diesem Weg, mit diesem Lebensmusterweg wollen wir sagen, Dinge geschehen und wir sollten lernen, den Kairos darin zu erkennen. Nicht nur so das Ereignis, sondern die Gelegenheit. Die Gelegenheit, mich weiterzuentwickeln nämlich. Die Gelegenheit, von Gott etwas zu lernen nämlich. Die Gelegenheit, dass tatsächlich etwas jetzt von dem kommenden Reich Gottes in meinem Leben Realität wird. Jesus hat das getan. Der Sturm, ein Kairos, eine Gelegenheit. Der Streit, eine Gelegenheit. Die bettelarme Frau da, ein Kairos. Ein kleiner, aber um etwas beizubringen. So. Wir schauen uns das jetzt aus der Sicht der Jünger an, weil die sind ja die lernen. Und ich nehme Petrus und beschreibe ein bisschen, Petrus ist einfach so schön, weil man bei ihm tatsächlich so eine Entwicklung mitverfolgen kann, was aus dem Mann geworden ist. So. Bei den anderen kriegt man nicht so viel mit. Und wir nehmen einen Tag erstmal aus seinem Leben. Ein furchtbarer Tag. Vielleicht war es nicht der furchtbarste. Es gab mehrere. Aber an diesem Tag brach schon seine Welt zusammen. Sein Freund, sein Lehrer, sein Gott. Er hat Jesus Gott genannt an einer Stelle. Obwohl da ein Mensch vor ihm steht, ne? Wird verhaftet. Diesen Tag meine ich, Soldaten nehmen ihn fest. Und Jesus hatte Petrus eigentlich auf das Ereignis vorbereitet. Er hatte ihm, wieder mit meinen Worten sage ich es jetzt, mehr oder weniger gesagt, auch den anderen Jüngern, wenn das passiert, dann passiert es, weil die Zeit dafür reif sein wird. Also, weil der Kairos da sein wird, Petrus. Petrus hat ihm nicht gut zugehört. Für ihn ist es überhaupt nicht Gelegenheit, für ihn ist es die Katastrophe. Und deswegen reagiert er auch, er wehrt sich, er zieht sein Schwert, geht auf einen der Soldaten los, verletzt ihn auch. Und Jesus geht dazwischen dann und hält ihn zurück. Falsche Reaktion, Petrus. Falsche Interpretation. Für Kämpfen ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Petrus missinterpretiert das Ereignis. Er sieht die Katastrophe, die auf keinen Fall passieren darf, und nicht den Kairos. Der Kairos heißt, das soll jetzt so sein. Das, was jetzt passiert, soll so sein. Also auf unserem Weg begegnen wir Katastrophen, leider ist das so. Uns begegnet tatsächlich ja auch die Hundekacke am Weg, ne? Shit happens, sagen wir dann dazu. Aber uns begegnet Schlimmeres, die Demütigung, die Entlassung, die Niederlage, die Trennung, der Schmerz, der Tod. Und die Frage ist nicht, ob diese Dinge passieren. Ob sie passieren, ist nicht die Frage. Wir können ihnen nicht ausweichen. Die Frage ist, wie wir mit ihnen umgehen. Petrus in diesem Punkt hier hat entschieden zu kämpfen. Manchmal ist auch Kampf das Gebot der Stunde, aber nicht immer. Was wir oft tun, wenn uns diese Dinge begegnen, diese katastrophalen Dinge, ist, wenn es irgend geht, verdrängen. Bei den ganz, ganz heftigen Dingen gelingt uns das nicht, aber bei den mittelheftigen gelingt uns verdrängen. Ein Tag war voller Schwierigkeiten und jetzt brauchen wir das Feierabendbier und den Fernseher und dann können wir abschalten davon, verdrängen. Übrigens, ich finde, verdrängen ist ein Segen. Dass wir das können, ist ein Segen. Also, wenn wir nicht verdrängen könnten, würden wir krank. Verdrängen ist nicht einfach schlecht. Ich glaube, wir hätten ein dickes Problem, wenn unser Gehirn alles, was auf uns einströmt, ungefiltert aufnehmen und verarbeiten müsste. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich denke dann immer, dass sowas Ähnliches wie Autismus hat irgendwie damit zu tun. Ich weiß gar nicht, ob das richtig ist, ja, aber also medizinisch richtig ist. Aber nicht filtern können, alles verarbeiten müssen. Und das kann man nicht. Also, verdrängen ist nicht einfach schlecht, aber wenn wir vom Leben lernen wollen und vor allen Dingen, wenn wir Gottes Wort in dem auch noch hören wollen, was da passiert, dann müssen wir Menschen werden, die bewusster leben, die weniger verdrängen. Die Ereignisse auch bewusster erleben oder durchleben und an sich ranlassen. Und wahrscheinlich, ich nehme an, gerade bei den Negativen ist das wichtig. Der Tod begegnet uns ja diese Woche. Mindestens denen, die Matze persönlich kannten. Viele haben das Sterben von Matze die letzten Wochen miterlebt. Und an so einem Ereignis kann man verzweifeln. Etwas passiert, was nicht passieren darf. Wie bei Petrus damals. Oder man kann darin auch Gottes Stimme hören. Nicht in dem Sinne, dass hier ein Mensch stirbt, weil Gott uns etwas sagen will. Das ist ja ein geradezu widerlicher Gedanke. Aber in dem Sinne, dass Gott sagt, ja, es passiert und du kannst verdrängen und weiterlaufen oder du lässt dich aufhalten und du lässt dich auch irritieren und du lässt das an dich ran, aber du lässt es auch dich verändern. Beispiel, manchmal, wenn ich an Matze dachte in den letzten Wochen oder ihn gerade in der Klinik gesehen habe, dann habe ich mich nachher gewundert, ich sage jetzt mal gewundert, über jeden gesunden Atemzug, den ich einfach so machen darf. Darüber, dass ich joggen gehen kann, einfach nur, weil ich das will. Darüber, dass ich etwas essen kann, ohne dass ich erbrechen muss. Also durch Tod und Leid lehrt Gott uns zum Beispiel, das Leben wertzuschätzen. Und lehrt er mich auch ein bisschen meine Problemchen, die ich so habe, mal vielleicht nicht ganz so ernst zu nehmen. Und ein bisschen dankbarer zu sein, dass wieder ein Tag da ist, den ich einfach so erleben darf. Also können wir in dem, was passiert, auch in dem Schlimmen, trotzdem Gottes Reden hören. Ich gehe jetzt in der Lebensschule, die Petrus macht, weiter. Diese Katastrophenereignis, dem folgt kurz darauf ein weiteres, wo er eine Erfahrung macht, die er aber selbst verantwortet. Auch eine schlechte Erfahrung. Aber diesmal wächst sie eben auf seinem Mist. Er ist beim Verhör dabei, in den Zuschauerreihen sitzt er irgendwo und jemand erkennt ihn als Sympathisanten des Angeklagten. Christus, der da angeklagt ist. Und er lügt. Dreimal lügt er jemandem ins Gesicht, behauptet diesen Mann nicht zu kennen. Er verrät Jesus oder mindestens verleugnet er ihn. Also eine Erfahrung des Scheiterns. Eine Schulderfahrung. Er versagt. Und diese Erfahrung hing ihm einige Zeit wie so eine Kette am Fuß. Wir hassen diese Art von Erfahrung, weil wir selbst dafür verantwortlich sind. Und deswegen habe ich kürzlich gelesen, Shit happens nicht, Shit wird gemacht. Das ist ja tatsächlich so. Das Lebensmuster des Weges zu leben heißt jetzt aber auch diese Erfahrung als Kairos zu verstehen. Natürlich völliger Quatsch zu sagen, das führe ich herbei, indem ich Mist baue, damit ich nachher eine günstige Gelegenheit habe, mich zu ändern. Aber wenn es da ist, kann auch, ich glaube, dass für Gott das nicht unbedingt die Tiefpunkte unseres Lebens sind, da wo wir so richtig scheitern. Da also einen Kairos, die Gelegenheit zur Veränderung drin zu sehen. Die Erkenntnis der Schuld, die trifft Petrus wie ein Hammer. Er rennt dann raus, er rennt auf die Straße. Man kann da lesen, dass er bitterlich weinte. Und jetzt geschieht das Zweite. Ihr müsst bei mir, ist heute in der Predigt immer so ein bisschen hin und her hüpfen. Es geschieht das Zweite, was dieser Vers ausdrückt. Ja, also da steckt nicht nur das Wörtchen Kairos, sondern auch Umkehr. Es geschieht bei ihm Gelegenheit zur Umkehr. Also, bei diesem Wörtchen, machen wir eine Folie weiter. Umkehren. Wenn man das Wörtchen anguckt, dann im Griechischen steht da Metanoia. Und das kann man aufsplitten. Meta heißt so viel wie nach. Das heißt auch noch, hat auch noch ein paar andere Bedeutungen, aber hier heißt es nach. Und noeo heißt denken oder wissen. Also, wo wir hier umkehren lesen, steht im Griechischen eigentlich nachdenken. Nicht so dieses flache, ich denke mal nach, sondern mehr, etwas ist passiert und nachher denkst du dem nach. Ja, du denkst, versteht ihr das? Nachwissen. Also, ich denke dem hinterher, was da passiert, und es ändert meinen Sinn. Also, man könnte hier auch das Wörtchen Sinnesänderung einsetzen. Auch umkehren ist nicht falsch, obwohl umkehren ist eigentlich eine ganz bestimmte Richtung meint, nämlich ganz so richtig den Weg umdrehen, ne? Also, dieses Wörtchen nachdenken, umkehren, reflektieren meint genau das, was die Parkbank meint vorhin in dem kleinen Clip. Ein Ereignis geschieht, aber ich kann nicht einfach weitermachen. Ich bleibe stehen und ich reflektiere und ich denke um. Und vielleicht kehre ich dann sogar um. Petrus tut das nämlich. Er erkennt, was er gemacht hat, als es ihm da so dreckig geht. Er erkennt sich selbst. Er erkennt seine Feigheit. Er konnte auch ein richtiges Großmaul sein. Aber er kann es nicht rückgängig machen. Das ist jetzt passiert. Er hat Jesus dreimal verleugnet. Aber in seinem Inneren, so weiß man nachher, merkt man nachher, hat sich ein Schalter umgelegt. Er hat gelernt. Die Momente, wo du am Tiefpunkt bist, wo du dich für einen Arschloch hältst und vielleicht sogar zu Recht, das sind aus Gottes Sicht nicht die schlechtesten Momente unseres Lebens. Es sind Kairos-Momente. Metanoia ist möglich. Umkehr. Sinnesänderung. Und wenn sich unser Sinn ändert, unser Denken, dann haben wir etwas gelernt. So, und dann braucht es den letzten Schritt. Nämlich, im Bild der Parkbank gesprochen, aufstehen und die Richtung ändern. Anders handeln. Und das nennt dieser Vers Glauben. Da bin ich beim dritten. Glauben. Wir denken bei Glauben an, ja, eine gewisse Einstellung im Inneren zu religiösen Dingen haben. Ja, oder auch nicht religiösen Dingen. Etwas Glauben halt, etwas Innerliches. Glauben in der Bibel meint, meistens steht das Wort Pistoio dort, und das meint Vertrauen. Vertrauen, aus dem handeln wird. Also, man könnte sagen, Glauben, dass man mit einem Fallschirm aus einem Flugzeug springen kann, das ist noch nicht Glauben. Die Bibel würde sagen, rausspringen ist Glauben. Es ist nur Glauben, dass es so ist, ist noch nicht Glauben. Rausspringen ist Glauben. Also, wenn wir uns das bei Petrus angucken, wie das bei ihm war, er hat recht lange auf dieser imaginären Bank gesessen. Es ging ihm eine Zeit lang schlecht. Er musste dann erleben, wie Jesus wirklich verurteilt wird und hingerichtet wird. Er musste seine Beerdigung erleben. Er war am Boden. Aber er hat sich nicht aufgegeben. Judas, der ähnlich versagt hat, hat sich aufgegeben. Petrus nicht. Petrus hat sich dann zu seinen Freunden gehalten. Was anderes wusste er auch nicht. Sie sind wieder fischen gegangen, wie früher. Und ein paar Tage später dann begegnet ihm Jesus wieder, lebendig, an einem See. Und wieder bringt er ihm etwas bei. Sie frühstücken da gemeinsam am Ufer, haben dann ein Lagerfeuer gemacht, braten Fische. Jesus macht keine Vorwürfe. Aber er stellt ihm dreimal eine Frage. Genauso oft, wie Petrus gelogen hatte, ne? Didaktisch, psychologisch brillant. Jedenfalls, es fällt ihm dreimal die Frage, Petrus, liebst du mich? Das ist jetzt nicht so eine Männerfrage, in einem Männergespräch, aber was Jesus meint, ist im Grunde nichts anderes als das Glauben da. Vertraust du mir? Glaubst du mir? Vertraust du mir total? Und dreimal sagt Petrus ja. Das weiß er. Vielleicht ist ihm das besonders in den letzten Tagen bewusst geworden. Vielleicht ist ihm gerade in seinem Schmerz, in seinem Versagen bewusst geworden, wie viel ihm dieser Mensch bedeutet, indem er Gott erkennt. Da kann er sagen, ja. Und dreimal beauftragt ihn Jesus dann, die zukünftige Bewegung der Christenheit zu leiten. Was Petrus lernt, ist also, okay, Versagen ist schlimm, aber die Liebe zu Gott verlieren, sich selbst aufgeben, wie Judas, ist schlimmer. Und das hat er nicht getan. Und diese Liebe zu Gott reicht für Gott, um ihm einen riesigen Auftrag anzuvertrauen. Petrus erkennt den Kairos. Jetzt ist der Kairos, aufzustehen und zu glauben, dass er das kann. Sich das zuzutrauen, der Sache gewachsen ist. Zu glauben, ich, Petrus, ich habe mich verändert. Und deswegen kann Gott mir das zutrauen. Hat er auch. Er hat sich auch verändert. Petrus läuft uns später noch öfter über den Weg in der Apostelgeschichte und so. Er ist nie mehr ganz so dieser Großkotz gewesen und auch, mir ist auch eine kleine Ausnahme, die mir gerade einfällt, hat er nie mal so bitterlich gekniffen, wenn es ernst wurde. Also kleinere Rückfälle sind ja erlaubt. Glauben ist sozusagen das Gleiche wie aufstehen und die Richtung ändern. Glauben ist das Gleiche wie mit einem veränderten Bewusstsein, mit einem veränderten Sinn, jetzt auch verändert handeln. Wirklich anders handeln, weil man Gott reden hat hören. Okay, also der Weg bedeutet, Ereignisse als Kairos erkennen, auch die schlechten. Diese Ereignisse zu reflektieren, ihnen nachzudenken und den Sinn zu ändern und tatsächlich dann anders zu handeln, glaubend zu handeln. Schauen wir uns zum Schluss nochmal ganz praktisch diese Parkbank an, weil die soll so ein bisschen ein Bild sein, an das man sich erinnern kann und was man in seinem Alltag mit integrieren könnte. Das ist das Bild für das Anhalten auf dem Lebensweg, ne? Also nicht einfach weitergehen und verdrängen, sondern mal anhalten. Und dafür braucht man natürlich Zeit. Die Hektik unserer Zeit ist also ein Feind der Lebensschule. Lebenserfahrung stellt sich kaum ein, wenn wir durchs Leben rennen. Ich will nicht sagen, dass wir dann nichts erfahren, ne? Aber ich glaube, erfahrene Menschen haben echt gelernt, an den Punkten mal anzuhalten und zu lernen. Also wo und wann machst du Halt in deinem Leben? Darum geht's übrigens nächste Woche um das Lebensmuster der Schaukel und das dreht sich genau um diesen Punkt. Wo halten wir mal an und wann? Gut, aber wenn du auf dieser Parkbank sitzt und angehalten bist, dann tu zwei Dinge. Rede mit Gott. Das hilft, sich beim Gespräch mit Gott, beim Beten, einfach mal alles von der Seele zu reden, was dich beschäftigt. Allein das hilft dir schon zu reflektieren. Ist schon Verarbeitung. Aber dann auch mal leise werden und zuhören. Hat Gott mir eigentlich irgendwas zu dem zu sagen hier? Und praktisch kann das so aussehen, dass ich mich frage, welche Gedanken formen sich in mir? Und vielleicht sollten wir auf die Gedanken achten, die uns nicht platt machen und dem Petrus sagen, hey, du hast dreimal gelogen. Ja, so. Sondern die eine Perspektive eröffnen. Petrus, liebst du mich? Dann würde ich dich gerne als einen meiner wichtigsten Mitarbeiter einsetzen. Also die Gedanken, mal auf die Gedanken achten, die Perspektive eröffnen, weil ich glaube, die könnten Gottes Gedanken sein. Welche Gedanken tragen Hoffnung in das rein, was du erlebst? Welche Gedanken richten dich auf, anstatt dich runterzuziehen? Welche Gedanken geben deinem Glauben Nahrung? So, und vielleicht formt sich dann in dir eine Möglichkeit, wie es weitergehen könnte. Und dann vergiss nicht, mit anderen darüber zu reden. Gerade wenn es gewichtige Sachen sind. Wenn du eine Mini-Church hast, dann zum Beispiel mit diesen Leuten. Oder mit guten Freunden. Oder vielleicht hast du sogar einen Mentor. Oder mit deiner Frau oder deinem Freund oder wie immer. Denn wir tendieren dazu, natürlich, ist ja auch logisch, Gott genauso zu hören, wie wir ihn hören wollen. Und dann tendieren wir dazu, auch ein bisschen in unseren eigenen Gedanken gefangen zu sein. Deshalb lass andere mitreden. Hol dir Rat. Was sagen sie zu deiner Interpretation des Ereignisses? Ja? Also zum Beispiel, ich habe heute dreimal eine Mercedes-Werbung gesehen und dann in meinem Posteingang auch noch, gut, es war Spam, aber so ein Angebot für einen Kredit, das scheint ein Zeichen zu sein, ich soll eine S-Klasse kaufen. Wenn das dein Gedanke ist, dann frag deine Freunde, ob sie auch denken, dass das so sein könnte. Und dann werden sie dich vielleicht korrigieren. Natürlich geht es um ernsthaftere Dinge, ne? Also um das. Aber viele Ereignisse in unserem Leben kriegen wir, glaube ich, alleine nicht gesund hin. Kriegen sie gar nicht unter die Füße, geschweige denn, dass wir daran sogar noch stärker werden, ohne dass wir Freunde haben. Wir missinterpretieren sie. Also deswegen habe ich am Anfang gesagt, Erfahrung ist nicht unbedingt der beste Lehrmeister. Erfahrung kann auch bitter machen. Dieselbe Erfahrung macht den einen bitter und den anderen stärker. Den einen macht Misserfolg kaputt, den anderen spornt es an, es nochmal zu versuchen und stärker daran zu werden. Und ich glaube, der Unterschied, ob Erfahrung mich verbittert oder ob Erfahrung mich stärker macht, liegt da drin, ob ich irgendwie Gott in dieser Erfahrung finden kann und ob es da Menschen gibt, die mir dabei helfen. Wir lernen durch Erfahrung, ja, aber es ist reflektierte, gedeutete Erfahrung. Und dann, das ist jetzt die letzte Folie, dann steh auf und triff eine Entscheidung. Eine Entscheidung zu glauben, zum Beispiel, dass du dich doch ändern kannst, so wie Petrus. Oder eine Entscheidung zu glauben, dass du doch eine Zukunft hast, so wie Petrus. Die Entscheidung zu glauben, dass du doch Kraft für den nächsten Schritt hast. Oder dass du der sein könntest, der einen Konflikt bereinigt. Oder dass es sich doch lohnt, wieder nach Arbeit zu suchen. Oder dass du besser fährst, ehrlich zu sein, auch wenn es dich Geld kosten wird. Dass das doch das Bessere ist. Oder was auch immer. Was auch immer du erlebst und was auch immer dein Eindruck ist. Aber dann entscheide und steh auf. Das Entscheidende an der Lebensschule ist nämlich, dass wirklich gelebtes Leben daraus wird. Ich erzähle jetzt zum Schluss einfach ein Gleichnis, wo Jesus genau das deutlich macht. Ich lese es vor. Da sagt er, was sagt ihr zu folgender Geschichte? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zu dem einen und sagte, mein Sohn, geh und arbeite heute in meinem Weinberg. Ich will aber nicht, erwiderte dieser. Später bereute er seine Antwort und ging doch. Der Vater wandte sich mit derselben Bitte auch an den anderen Sohn. Selbstverständlich, Vater, erwiderte dieser, aber er ging dann doch nicht hin. Wer von den beiden hat nun getan, was der Vater wollte? Der Erste, antworteten sie. Da sagte Jesus zu ihnen, ich versichere euch, die Zolleinnehmer und die Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Denn Johannes ist gekommen und hat euch den Weg der Gerechtigkeit gezeigt. Ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zolleinnehmer und die Huren hingegen haben ihm geglaubt. Ihr habt es gesehen und trotzdem wart ihr nicht einmal nachträglich bereit, eure Haltung zu ändern und ihm zu glauben. Es sind Worte an die Pharisäer. Aber entscheidend in diesem Vers, in diesem Text, entscheidend ist, was du schließlich tust und nicht, was du vorher gesagt hattest oder vorhattest. Gute Vorsätze sind noch nichts wert, aber den Kairos erkennen, umdenken und anders handeln, als man es vorhatte, das würde bedeuten, aus Erfahrung zu lernen. Jetzt bete ich noch mit uns. Jesus Christus, ich danke dir, dass wir unser Leben sehen können wie eine Lebensschule. Und deshalb danken wir dir für diesen Lebensweg, der hinter uns liegt, mit all dem, was darin auch schmerzhaft war. Und mit all dem, was darin pures Glück war. Und ich danke dir für alles, was wir schon gelernt haben. Und ich bete, dass du uns bewahrst, Erfahrungen falsch zu interpretieren. Ich bete, dass du uns hilfst, deine Gedanken, deine Stimme in Erfahrung zu hören. Ich bete, dass du uns hilfst, Menschen zu haben um uns herum, die uns helfen, unseren Sinn zu verändern, ihn prägen zu lassen, aufzustehen und Schritte zu gehen. Ich bitte dich besonders, dass du uns hilfst, dich zu erkennen in den Erfahrungen, die wirklich schmerzhaft sind. Ich bete, dass du dann besonders nah auf dieser Bank neben uns sitzt. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.